Mich von Haushalt entschieden, kam dann auch
das, meine Mitarbeiter.
Und ich kam eigentlich sehr gut mit ihr zurück. Ich
wurde in die Lage versetzt.
Ruhrtal. Biografische Geschichten aus dem Pflegeheim.
So bin ich angesehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ruhrtal. Hier könnt ihr Bewohnern und Bewohnerinnen von Pflegeheimen zuhören, die aus ihrem Leben erzählen. Neue Folgen gibt es jeweils am ersten und am dritten Freitag des Monats.
Hallo auch von mir. Mein Name ist Hans und ich bin Altenpfleger. Ich lasse mich gerne ausfragen, war die Antwort des Gastes dieser Folge auf meine Anfrage. Serviert mit einem hintergründigen Lächeln. Hier könnt ihr hören, was am Ende dabei herausgekommen ist. Guten Morgen, Herr Piontek.
Guten Morgen.
Meine erste Frage, bei Ihrem Namen habe ich immer eine gewisse Unsicherheit, ob ich den richtig ausspreche. Wenn Sie den einmal richtig aussprechen.
Mein Name?
Ja.
Piontek Siegfried.
Ja, Sie wurden am 7.3.1939 geboren.
Ja.
Und in den Akten steht, dass das in Klausberg, im damaligen Klausberg.
Klausberg, Oberschlesien, Kreisbeuthen.
Kreisbeuthen? Und irgendwas habe ich auch noch von Hindenburg gelesen.
Ja, Klausberg liegt bei Hindenburg. Hindenburg ist eine selbstständige Stadt und heute heißt das Samse 7. Mhm. Also Hindenburg ist für 9 Unterteile geteilt. Und wir sind, also das heißt jetzt Mikulčice, Samse, Šedev, Samse 7.
Das im heutigen Polen, damals war das ja ein Teil Deutschland, als Sie geboren worden sind.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. 39, das war zum Beginn des Krieges.
Ja, klar.
Also gut, Sie sind dann geboren worden und werden noch nicht so viel davon mitbekommen haben. Aber am Ende des Krieges waren Sie 6 Jahre, stimmt, na ja. Also haben Sie doch schon was mitbekommen, oder?
Ja, ja, ein bisschen schon. Wie wir aus dem Haus geflohen sind. Und, naja, es hat geheißen, wir müssen raus, hier kommen die Russen, naja.
Ja.
So war das.
Ja. Ich glaube, das war auch in der Nähe von Gleiwitz, ne?
Ja. Aha. Also Gleiwitz war auch in der Nähe.
Ja, wo ja damals vermeintlich die zurückgeschossen wurde, nachdem die irgendein Angriff auf den Sender Gleiwitz oder sowas Beginn des Weltkrieges.
Ja, ja.
Ich meine, es war natürlich inszeniert, aber wo der Weltkrieg dann mehr oder weniger losgegangen ist, also heiß wurde.
Am 1. September.
Ja. Das war ja ein, im Grunde, Sie waren im März geboren, im September beginnt der Krieg. Gut, Sie haben da nichts von mitbekommen, als Sie klein waren. Aber wie war das so zu Hause, Ihr Vater? Musste der auch als Soldat auftreten, oder?
Er war am Ostfront.
Ja. Ja.
Naja, dann hat die Gruppe, die Zeche hat ihn reklamiert und da haben sie ihn zurückgerufen. Aha. Und da hat er gearbeitet auf der Zeche im Elektrobereich.
Da kommen wir später nochmal drauf, aber Sie sind ja dann quasi, haben das Gleiche gemacht, ne? Auch auf der Zeche im Elektrobereich.
Ja, ja.
Ihre Mutter, was hat die gemacht?
Also meine Mutter war Hausfrau, ja, die war zu Hause.
Ja, und Sie hatten auch noch einen Bruder, haben Sie erzählt.
Ja, ein Bruder Bernhard.
Und der war älter?
Der war jünger, 3 Jahre.
Der war jünger, ah ja.
Ja.
Aber sonst keine Geschwister?
Bitte?
Sonst aber keine Geschwister. Sie hatten nur den Bruder, was heißt nur?
Ja, nur den Bruder, ja.
Ja. Und mit dem haben Sie sich auch gut verstanden?
Ja, auf jeden Fall.
Aha. Also Sie haben auch zusammen gespielt, solche Sachen gemacht? Oder war da schon so eine gewisse Distanz durch das Alter?
Also wir waren 3 Jahre auseinander. Naja, er hat mich zum falschen Springen gebracht. Naja.
Ja, aber so in Kinderzeiten sind 3 Jahre ja schon ein Unterschied.
Ja.
Dass man denkt, ach komm, der Kleine, nee, der stört nur beim Fußballspielen. Und
naja, jedenfalls.
Ja.
Er war mehr strebsam. Er hat während der Arbeit hat er auch noch studiert,
ja,
hat den Ingenieur gemacht. Ne?
Mhm.
Ich war zu faul. Ich war auf der Grube, musste Schichtarbeit in Land leisten, war nicht so leicht. Ne?
Ja. Wahrscheinlich, wenn ich mich so recht orientiert bin, hat man ja auch recht früh mit dem Arbeiten angefangen.
War uns aber so. Ich mit meinem Kumpel, wir waren schon immer für die elektrische Sache. Und da sind wir ins Technikum gegangen. Das ist das Technikum vom Ministerium, Bergbauministerium. Da haben wir dort die Elektrotechnik beendet. Und dann ging ich auf die Grube. Naja, ich war dann Steiger. Aber mein Kumpel, also nicht der Bruder, sondern der Kumpel, der hat nicht ausgehalten auf der Grube. Der ist gegangen in die, also nicht Bergbau, bloß
hinten. Ja, sondern die Kohleverarbeitung dann.
Ja, ja.
Ja?
Dort hat er gearbeitet, als Ingenieur, naja. Ist verstorben in Deutschland.
Das heißt, um schon mal ein bisschen wieder weiterzuspringen, es sind einige von Ihren Kollegen und Kumpels sind auch hier nach Deutschland gekommen dann.
Ja, ja, ja. Viele.
Ja. Ich möchte noch mal ein bisschen zurück so zu der Zeit davor als Kind. Erinnern Sie sich da an irgendwelche Spiele, an irgendwelche Dinge, die in der Schule passiert sind? Oder sowas, als Sie noch ein kleiner Junge waren?
Naja, das Schlimmste war, wir konnten kein Wort Polnisch. Wir sind ins warme Wasser geworfen, ins kalte Wasser geworfen. Wenn wir was wollten, zum Glück hat unsere Lehrerin Deutsch verstanden. Das war verboten in Polen, aber man musste es ja irgendwie verständigen. Ich war nicht mal gewischt, also kann ich austreten, ne? Und so, na, so war das.
Ja. Klingt ein bisschen so, als hätte man versucht, die deutsche Bevölkerung quasi vorzujagen.
Ja, polizieren. Na ja, so war das. Und die deutsche Sprache war verboten. Man musste aufpassen. Man wurde angeschwärzt. Die Pole nach dem Ersten Weltkrieg, da waren sie ja so ziemlich an der Macht. Und die haben sich Schläge für sich versprochen. Dann waren 3 Aufstände in Annaberg. Da haben die Pole richtig auf den Arsch bekommen. Ja. Also das war von heute auf morgen.
Ja, damals ja, ja.
Damals.
Ja.
Am Sonntag haben sie sich doch gegrüßt, guten Tag,
ja.
Und am Montag Dzień dobry. Und keiner wusste, was das heißt. Na, das war eine schwere Zeit.
Ja, ja. Nun kann man ja oft als Kind, wenn man noch jünger ist, recht gut neue Sprachen lernen.
Also ich war nicht so ein gutes Talent,
ja.
Aber man hat es gelernt.
Ja. Ja, ja.
Wir haben ja angefangen mit der Volksschule, also hier von wegen A, B und so.
Ja.
Also haben wir von Anfang an angefangen und das war eine gute Sache.
Aber ich meine, jetzt mal so... Als Erwachsener kann man solche Entwicklungen ja schon nicht richtig verstehen. Aber als Kind ist man wahrscheinlich völlig überfordert. Ne? Wenn, weil man ja die großen politischen Zusammenhänge gar nicht so durchschaut, denke ich.
Überhaupt, ich verstehe es. Und die Feindlichkeit, die Polen haben gesungen, A Germanów powierzymy do góry nogami. Was heißt das? Und die Deutschen, wenn sie aufhören, mit den Beinen nach oben. Seine Feindschaft war das.
Ja, umkämpftes Gebiet und letztendlich natürlich haben auch die Deutschen im Krieg den Polen viel angetan. Und man versteht schon, dass da so ein Gegeneinander ist, ne?
Ja, klar.
Als Kind dann da drin zu sitzen, das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor.
Also als Kind hat man so wenige mitbekommen, ne?
Ja.
Ja, wir wussten, die Polen und die Feinde, die wünschen uns alles Böse und so. Und zu Hause haben sie uns davon auch nicht abgehalten. Mein Vater war ein Deutscher durch und durch. Wir mussten, als er in Urlaub war oder da auch reklamiert, da wussten wir Deutschland, Deutschland, überall singen, die Fahne hoch und so weiter, in Gasmaske rumlaufen. Man weiß niemals, was uns wartet. Ja?
Ja.
Der Vater war sehr, er hat immer Angst gehabt. Aber er war auch ein durch und durch ein Deutscher.
Ja, jetzt so als Sanktion, hat er auch wirklich was gedroht, sag ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel beim Deutschsprechen erwischt worden ist? Also hätte man da auch wirklich bestraft werden können oder war das mehr so eine Angst?
Welche bestraft werden schon? Bloß, ja klar, die haben irgendwo Karteien geführt, ja, der spricht Polnisch, der spricht Deutsch, der macht dies, der macht das. Es waren, die Polen waren organisiert und sie haben mich zwischeneinander gehalten. Und naja, da ging ich früh am Sonntag zur Kirche. Ich, mein Bruder und meine Mutter. Und da sagt die Mutter, so wie ich das erfahren habe, kommt schnell, denn wir kommen zu spät zur Kirche. Ist da ziemlich weit in die Kirche. Mhm. Und da ging hinter uns eine Polka, eine, die aus Polen kam nach Schlesien und hat Leute angehalten und gefragt, was quatschen Sie? Das ist doch nicht Deutsch, das ist doch nicht Polnisch. Und da hatte sie schon interessiert, was wir für Leute sind und so weiter, aber die Leute haben uns nicht verraten. Jedenfalls, das waren furchtbare Zeiten. Jeden Tag in der Nacht, Hilfe, Rettung! Da wurden Häuser überfallen, ausgeraubt und so. Wer das war, weiß man ja nicht ganz genau. Jedenfalls, jede Nacht die Hilferufe. Die Polizei, das hat Militia geheißen, die war ja damals noch nicht so auf dem Niveau, ne?
Ja.
Und dann auch Lumpen zwischen ihnen.
Ja. So, bei dieser Verfolgung oder dieser Diskriminierung der Deutschen, stelle ich mir vor, Ihr Vater ist ja aus dem Osten wiedergekommen, oder nicht? Doch, ne? Wenn der als Deutscher, dass der da auch Probleme bekommen hat, wenn der so stramm deutsch war.
Nein, also der Vater, der ist in Klausberg geboren und dann musste er untertauchen. Weil er unbeliebt war, er war zu braun.
Ja.
Und da haben sie ihn, die sollten alle interniert werden. Die ganzen jungen Leute und mittlere Leute wurden nach Russland verschickt und das mussten sie in Sibirien in den Gruben schuften. Und mein Vater war im Kriege, so wie er erzählt hat, 15 Kilometer von Moskau entfernt und hat ein bisschen Russisch gelernt. Und dann hat er erfahren, sie haben sie alle zusammengetrieben in eine Schule und dann hat er erfahren, die werden nach Russland verschickt. Da hat er gesagt, ich war das schon einmal, mir genügt das.
Ja.
Ist untergetaucht. Und hat er sich jahrelang versteckt, ohne Papiere. Also das war furchtbar.
Ja.
Die Mutter war alleine, musste uns ernähren.
Ja, das heißt ja dann auch, dass er keine Einnahmen hatte, also dass er kein Geld verdienen konnte.
Ja, ja. Ja. Er hat irgendwo im Untergrund gesessen,
ja,
und nichts gemacht.
Und wie hat das mit der Versorgung geklappt? Wissen Sie das? Also hatten Sie Kontakt irgendwie zu ihm, dass Sie wussten, wo er ist, dass Sie ihm auch helfen konnten, oder war die Verbindung abgebrochen?
Zuerst war er ganz versteckt und wir wussten nicht, wer das ist.
Ja.
Aber dann haben wir uns eingeweiht, was war auch dein Vater. Das darf nicht rauskommen, dass euch jetzt bei der Oma, bei der Tante und so verschiedene.
Mhm.
Na, und wir haben das verstanden.
Ja. Trotzdem sind Sie ja dann irgendwie durchgekommen. Sie haben gesagt, Sie waren nicht so fleißig, aber Schule und dann auch Ausbildung haben gut geklappt.
Verstehe ich.
Ich überlege jetzt, trotz der Probleme, die Sie dann hatten, sind Sie ja doch was geworden im Bergbau.
Ja.
Haben die Schule ja geschafft und dann auch das Technikum.
Ja.
Also man hat Ihnen da nicht irgendwie, weil Sie den falschen Vater hatten oder weil Sie deutscher Herkunft waren, Steine in den Weg gelegt, sondern das hat irgendwie doch geklappt.
Also später mal hat mein Vater auch offiziell gearbeitet, beim Elektromontagehof. Er hat studiert in Katowice, hat ein Ingenieurstudium gemacht im Elektrofach. Naja, und dann war er versteckt so lange und dann kam er raus und dann ging er in seinen Beruf arbeiten. Da hat er gearbeitet und da war er auch auf unserer Grube, das, wo ich gearbeitet habe, war er auch bei einer Firma, die dort Telekommunikationssachen installiert hat. Ja, und da habe ich ihn auch getroffen. Ich bin von unten ausgefahren, von der Nachtschicht, und ich gucke, mein Alter sitzt in der Dispositor. Ja. Sag ich, was machst du? Na, ich arbeite hier. Hey, ist die Zeit.
Ja. Das haben Sie also jetzt so nicht mitbekommen, seine weitere Entwicklung, dass er dann Arbeit gefunden hat. Das war dann eine Überraschung?
Bitte?
Das war dann so eine Überraschung, dass Sie ihn getroffen haben.
Ja.
Ja?
Also, wir wussten schon, jetzt ist er offiziell gemeldet, jetzt arbeitet er offiziell. Und dann ist er offiziell nach Deutschland gefahren. Und hier ist er beerdigt.
Also er ist nicht wieder zur Familie zurückgekommen, dass man... Nein.
Da hat eine Freundin irgendwo gehabt und die haben gewohnt in Hof. In Hof und dort ist er beerdigt.
Ja, das ist ja ganz unten im Süden, in Bayern irgendwo, ne?
Ja, ja.
Aber Sie haben auch keinen Kontakt mehr gesucht dann? Sie haben sich zwar mal getroffen, aber...
Also wir haben uns, er kam mal nach Polen, aber da war so, bei meinem Bruder haben wir uns getroffen. Naja, wir konnten ihm nicht alles verzeihen und das war kein Verhältnis.
Hat denn Ihre Mutter auch einen neuen Mann, einen anderen Partner gefunden oder ist die alleine geblieben?
Meine Mutter?
Ja.
Die hat niemanden gefunden.
Ja.
Die war zu katholisch.
Ah ja, ja. Noch jetzt noch mal so ein bisschen zurück zu dem Zeitpunkt, wie Sie so in den Beruf hineingekommen sind. Das war für Sie aber klar, Bergbau mache ich, oder hatten Sie irgendwelche anderen Ideen?
Nein, also wir waren mit meinem Kumpel ein Jahr lang und so. Wir haben gesagt, bloß Elektrofahrer.
Ja.
Und da sind wir gegangen. Wir wollten Elektrotechnikum besuchen, war kein Platz. Und da sind wir ins Bergbautechnikum gegangen. Und dort konnte man Elektrotechnik lernen. Und so haben wir es gelernt.
Und das dann speziell im Bergbau angewandt? Also, dass da alles läuft, was an der Elektrotechnik laufen muss?
Es war so. Die Techniker waren ja keine Ingenieure. Die waren, sagen wir mal, so die Hälfte zwischen Techniker und Ingenieuren waren die Techniker. Und da war für die Leute war vorgesehen, die Aufsicht im Bergbau, elektrisch, mechanisch und auch überall. Und so haben wir das ausgenutzt und wurden steigen.
Ja, und das war ja auch eine bessere Position. Das heißt, man musste nicht so direkt die Kohle rausholen, sondern man hatte...
Nein, wir haben ja bloß für den Elektroantrieb gearbeitet.
Ja. Sie werden jetzt... Also ich war auch überrascht, als ich das gehört habe, aber ich glaube, direkt Ihr Zimmernachbar hat das Gleiche gemacht. Der war Elektrosteiger.
Ne? Ja.
Und deswegen habe ich schon mal so ein bisschen gehört, dass es da so ein sehr anspruchsvoller Beruf war, wo immer ist irgendwo was kaputt. Und er musste immer, auch sonntags, immer wurde er angerufen und gesagt, komm mal, mach mal hier, mach mal ganz.
So war das.
War das bei Ihnen auch so?
Bei uns war das auch so.
Ja.
Man kann von der Mittagsschicht um 22 Uhr nach Hause und um 23 Uhr hat schon der Tür geklingelt, du sollst mal auf die Grube kommen. Dort ist dies oder jenes ausgefallen. Aber da im Schlafanzug bloß ein Band drüber und zu Grube. Ah, ja.
Ja, aber Sie hatten erzählt, dass Sie auch freizeitmäßig mit Ihrem Bruder zusammen interessante Dinge gemacht haben.
Auf jeden Fall. Der Bruder war ja Direktor die haben Gasklamotten gebaut. Und als Direktor hat er größte Möglichkeiten gehabt. Und da haben sie ein Urlaubszentrum gebaut bei Tarnowitz, Miasteczko-Śląskie. Und da hat er noch die Häuser, für die Leute Häuser gebaut. Solche Campinghäuser, ne? Und da haben wir das viel Zeit verbracht. Man musste ein paar Pfennige bezahlen, aber so war das immer schön. Ja.
Und das war wahrscheinlich eine schöne Gegend, viel Natur und...
Ja, war in Wasser. Also, außerdem hatten sie eine Villa in Wisła. Wisła, das ist in den Bergen. Und da waren wir auch mehrmals. Also schön war die Zeit.
Ja, und was hat man dann so gemacht? Also mehr so Schwimmen am See oder Angeln?
Fußball spielen.
Fußball, ja?
Ja, war das ein Stadion, würde dort mit der ganzen Belegschaft von unserer Arbeit hingefahren,
aha,
haben dort gefeiert.
Ja.
Ja, also abends war schön gemütlich, eingetrunken und so, so wie man das so macht.
Ja. Ja. Ja, waren Sie da schon verheiratet?
Ja.
Ja? Ha?
Ja, ja.
Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Wir haben nicht weit gewohnt. Und ich musste immer zu meinem Freund gehen, vorbei an ihrem Haus. Das waren drei Häuser und eine Schule. Und da ging ich immer zum Freund, zu meinem besten Freund, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und da hat sie immer vor ihrem Haus war so ein Bunker, wo sie im Kriege die Leute untergebracht haben.
Mhm.
Und da hat sie dort immer an dem Bunker gesessen und gelegen und sich gesund. Da war sie noch jung, da war sie 14, da habe ich sie kennengelernt. Und sie hat mir gefallen. Und ich war ein bisschen älter, den Sieg mit meinem Bruder in eine Klasse. Und ich drei Stufen her. Naja, aber da haben wir uns kennengelernt und so ist das gekommen. Wir haben 4 Jahre gewartet und dann geheiratet.
Ja. Sie hatten dann auch erzählt, dass eine dieser Freizeitaktivitäten, nämlich das Fallschirmspringen, Ihrer Frau nicht so gefallen hat, dann später, als Sie verheiratet waren.
Also, man war das schon verheiratet? Es war so, der Bruder hat Funken gefangen mit dem Fallschirm.
Ja.
Und ich hatte ein Motorrad. Und zum Flugplatz war wahrscheinlich 30 Kilometer. Und da hat er darauf er kam darauf an, ich werde nicht mehr zum Flugplatz fahren. Und so ist das auch gekommen. Und da sind wir beide immer zum Flugplatz, Fallschirm gesprungen. Und er musste dann zum Militär, weil er jünger war, und kam zu den roten Beretten, also die roten Mützen.
Ja.
Das waren die Fallschirmflieger in Polen.
Ja.
Da war er in Auschwitz. Ja, und und dann kam er zurück, hat Technikum gemacht, Ingenieur gemacht und...
Sie hatten gesagt, Ihr Bruder hat deutlich mehr Sprünge gehabt als Sie. Sie hatten, glaube ich, 27 Fallschirmsprünge gemacht.
Wie?
Sie hatten mir schon mal erzählt, dass Sie 27 Fallschirmsprünge gemacht haben und Ihr Bruder irgendwie fast 100.
Der Bruder ging zum Militär, hat 97 Sprünge gemacht. Es war so beim Militär. Einen neuen Fallschirm musste jemand bespringen.
Ja.
Das war nicht ganz ohne. Und da hat er sich immer gemeldet. Und das war damals 100 Zloty für einen Sprung. Und da hat er die Mutter unterstützt. So war das bei ihm.
Ja, das ist schon ein gewisser Wagemut dann, ne?
Ja. Ja, und dann sind wir hingefahren am Flugplatz. Es war irgendwie was, man durfte keine Schiffe Grenze in die Nase haben. Was das überhaupt bedeutet, weiß ich bis heute nicht.
Ja, ja.
Man musste zu dem, wie heißen diese, Lardiologen oder wie.
Ja.
Und er hat gesagt, nein, der darf nicht springen, er muss erst mal die Nasengrenze gerade machen.
Mhm, ja.
Und das war der Fall bei meinem Bruder. Und die haben gesagt, nein, du wirst nicht springen, du musst erst mal das gerade machen. Und ich ging durch die Kontrolle ohne weiteres und durfte springen. Und bin einen Tag eher gesprungen als er.
Ja.
Naja, so ist das im Leben.
Ja.
Und einmal im Jahr mussten wir nach Breslau fliegen. Also wir fahren mit den Zügen. Da mussten wir zu einer medizinischen Kontrolle. Da war Gobel. Guvni Oschrodek war da noch nicht so lecker. Also das war für ganz Polen, für alle Piloten und Fallschirmspringe. Da musste man dort abends ankommen und übernachten und nächsten Tag, den ganzen Tag zu Untersuchungen.
Mhm.
Einmal im Jahr.
Aber Sie haben Ihr Fallschirmspringen jetzt quasi privat oder war das auch so im Rahmen der Armee?
Also das war so. Die haben die Leute vorbereitet fürs Militär.
Ja.
Ich war aber schon zu alt. Aber die haben ein Auge zugedrückt und haben mir gesagt, du kannst mit uns trainieren und springen. Habe ich gemacht.
Ja.
War schön. Mhm. Hat nichts gekostet. Denn meine Enkelin, die Ältere, die hat gewohnt, ne? Die 33-Jährige, die macht auch Fallschirmspringe, aber die mussten sich den Fallschirm alleine kaufen, sie mussten den Kursus bezahlen, das hat alles viel Geld. In Polen brauchten wir nichts bezahlen. Das waren zwei verschiedene Sachen. Wir waren bei den Fallschirmspringen und die anderen waren bei den Segelfliegern. Und die gingen dann zu Piloten. Also das waren schöne Zeiten. Viel an der frischen Luft.
Lassen Sie mich nochmal zurückkommen. Ihre Frau, oder vielleicht war sie damals auch noch gar nicht Ihre Frau, hatte dann aber Bedenken.
Also wir waren frisch verheiratet. Der Bernhard, mein Sohn, kam gerade zur Welt. Ich sollte nach Warschau fliegen, ein Probesprung oder so. Die Schwiegermutter und meine Frau waren dagegen. Und da haben sie ein paar Briefe verbrannt. Vielleicht war das auch gut. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Tagschicht hatte, da durfte ich eine Stunde eher nach Hause. Wenn ich aber Untertage war, ging das nicht. Musste ich normal ausfahren mit der ganzen Belegschaft. Und ja, jedenfalls, Studien waren nicht drin.
Aber das Fallschirmspringen war dann auch mit dem Beruf nicht so gut vereinbar. Nicht immer vereinbar.
Ja, das ist halt auch das. So ein Chef hat das auch nie gerne gesehen.
Ja.
Ja, heute haben wir ihn und morgen ist er tot.
Ja.
Ah.
Ja. Wie war das für Sie? Dieses Risiko war auch ein bisschen mit dem Spaß verbunden. Also, dass das so ein bisschen kitzelig war.
Was?
Dass das so ein gewisses Risiko bei dem Fallschirmspringen dabei war,
ja.
Das gehörte auch dazu, dass es Spaß macht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall.
Sie hatten gerade Ihren Sohn erwähnt. Hatten Sie mehrere Kinder?
Ich hatte zwei Kinder. Die Tochter, die jetzt da ist, und der Sohn, der verstorben ist. So, zwei Kinder.
Und verstorben, das war ein Unfall oder eine Krankheit, oder wie war das?
Mit wem?
Ihr Sohn, Ihr Sohn.
Das war Krebs.
Krebs, ja.
Das war Krebs. Mit 57.
Ach Mann, das ist kein Alter.
Der hat in den letzten Jahren in Holland gewohnt und gearbeitet. Er war Elektrotechniker, so wie ich. Und hat dort gearbeitet und der hat mal vor Jahren den schwarzen Hautkrebs bekommen. Vor Behandlung und alles drum und dran. Und nach einer Zeit sieht die Tochter den Bernhard: Hör mal, was hast du am Rücken? Sagt sie: Das ist ein Muttermal. Hör mal, das ist kein Muttermal. Das ist Hautkrebs. Und da ging er zum Arzt, haben sie operiert, haben sie meditiert, alles okay und so. Und nach 2 Jahren kommt er aus der Arbeit, stellt das Auto ab und kippt um. Da ruft die, da hatte eine Lebensgefährtin, weil seine Frau auch verstorben war. Und da hat sie mich angerufen, die Anja, und hat gesagt: Hör mal, mit dem Bernhard ist die was in Ordnung. Der kam von der Arbeit, hat den Dienstwagen abgestellt und ist umgekippt. Der hat bestimmt Herzinfarkt. Sag ich sofort ins Krankenhaus. Da ist nichts zu spaßen. Er will nicht. Er darf nicht wollen oder nicht, er muss. Naja, und da sind sie irgendwo ins Krankenhaus gefahren und da haben sie ihn dann transportiert nach Rotterdam. Da ist so ein großes Krankenhaus, Erasmus heißt das. Und dieses Krankenhaus, das ist so groß, dass innerhalb des Krankenhauses die Ärzte mit Radler fahren. So, und da war er dort und da haben sie ihn untersucht und da haben sie gesagt, er hat 50-50. Entweder lässt sich das heilen oder nicht. Und dann kam die Nachricht, das lässt sich heilen. Und da kam er in, wo war das? In Rotterdam, ich bin so vergesslich. Jedenfalls kam er dort irgendwo in dieses, wie das da heißt, wo die Todkranken wohnen.
Ja, ins Hospiz.
Hospiz. Ja. Wissen Sie, und das ist unmöglich. Die ganzen Kosten vom Hospiz, von den die Kosten der Behandlung, wir brauchten keinen einzigen Euro bezahlen. Alles hat Holland bezahlt, obwohl er dort nicht lange gearbeitet hat. Also in Holland ist vieles besser. Ich dachte immer, ach, wir fahren nach Holland, weil er dort schon gewohnt hat. Da fahren wir mal ansehen, wie da die Tomaten wachsen. Nein, lieber. Wir haben uns angeschissen. Die sind viel weiter.
Ja.
Die Straßen so schön. Einmalig.
Trotzdem, sie hat es nach hier verschlagen. Sie selber hat es nach hier nach Deutschland verschlagen.
Also ich fahre die ganze Zeit in
der. Ja. Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie das dann so dazu gekommen ist, dass Sie gesagt haben, so, wir gehen jetzt hier weg, gehen nach Deutschland?
Ja, das war so. Meine Tochter und mein Sohn, die sind abgehauen 87. Da war noch die Grenze so, man durfte doch nicht hin und nicht her. Jedenfalls sind sie, der Sohn hatte ein Auto, mit dem Auto nach Deutschland und geblieben. So, und jetzt sind wir mit der Gisela alleine geblieben in Polen. Naja, mein Bruder war auch da. Jedenfalls war das so, wir sind hin und her gefahren zu Besuch mit der ersten Frau noch. Ne? Und den ganzen Rückweg hat sie mir geflennt und ja, die Kinder sind in Deutschland und wir sind hier in Polen und jetzt kommt noch der Enkel zu Welt, ja, und ich bin dann gefahren in Gelsenkirchen oder wo, am Rückweg nach Polen, Und da habe ich angehalten und habe gesagt, so, und jetzt wende ich, fahre ich zum Sohn und zur Tochter und ich fahre weiter nach Hause und komme nach. Nein, ich lasse die nicht alleine, die große Strecke fahren, 1000 Kilometer. Und da haben wir abgemacht, dass wir nach Deutschland fahren. Und sie ist gefahren, ja. Naja.
Das hieß aber, Sie sind erst noch wieder nach Polen zurück?
Nein. Ich hab in Polen gewohnt und das war so. In Polen konnte man zur Rente gehen mit 50 Jahren, wenn man 25 Jahre vor Ort gearbeitet hat. Mhm. Und das ist bei mir zugetroffen. Und da bin ich 1990, da war ich gerade, wie war ich da, 59 oder was, jedenfalls bin ich in Polen zur Rente gegangen und bin nach Deutschland gekommen, aber in Deutschland war ich noch kein Rentner. Ich war beim Bergbau, war so eine Möglichkeit, mit 50 Jahren zur Teilrente, zur Bergmannrente, die war nicht voll, aber da war schon eine ganz schöne Rente. Das war damals 1700 Mark, konnte man leben. Meine Frau hat in einer Spielhalle gearbeitet. Ja, ich habe dann auch noch bei Kette gearbeitet, bei Security. Mhm. Da habe ich gutes Geld verdient. Also unser Wachleiter bei den Kette, bei dem Security, hat mir mal gesagt, hey, Sieger, was verdienst du? Sag ich, naja, ich habe bei euch so knapp 2000 Mark. Dann habe ich meine Rente, 1600 Mark, und meine Frau verdient nochmal 2000. Da sagt er hat Rock geheißen. Der Rock sagt, mein Gott, von sowas kann ich ja bloß träumen.
Ich würde gerne noch mal wissen, so dieser Wechsel von da nach hier. Sie haben ja sicher auch Dinge zurückgelassen in Polen.
Hä?
Sie haben ja sicher auch Dinge zurücklassen müssen in Polen, oder?
Ja, also ich habe zurückgelassen. Mein Bruder, er war dann beruflich gewonnen. Und dann war das meine Schwägerin von meiner ersten Frau, die Schwester. Naja, und so. Ja, Freunde und Bekannte.
Das war schon die Zeit, wo die Grenze nicht mehr ganz so zu war.
Nee, die war schon nicht mehr so zu. Die haben nicht mehr so richtig geguckt. Denn früher mal war so, dass die DDR waren die Schlimmsten. Der Pole hat gesagt, wenn sich der Pole nach Deutschland lässt, das war seine Sache. Und der Westdeutsche hat gesagt, uns geht das nichts an. Aber der Ostdeutsche, der war gehässig, mein lieber Mann, der war gehässig.
Nochmal kurz zu der Zeit, so, ja. Sie sind im Berufsleben, Ihre Kinder sind noch ein bisschen kleiner. Wie sieht das aus? Ich meine, ich weiß, dass man war eingeschränkt, man konnte nicht so viel reisen. Was haben Sie so urlaubsmäßig gemacht oder war das nicht so wichtig?
Also, als wir noch Pole waren.
Ja.
Da dürften wir nicht ins Ausland.
Mhm, ja.
Ja, Tschechien, Ungarn, die kommunistischen.
Ja, ja.
DDR. Mhm. Aber hier von wegen Westen, man musste einen Antrag stellen mit x Papieren und so und dann hat man bekommen Paragraph 4. Paragraph 4 war aus wichtigsten staatlichen Gründen. Man sollte nicht verraten, was so. Naja, mit dem Bergbau war auch so. Das war ja nicht viel zu kaputt machen. Aber man konnte schon ganz viel Schaden anrichten, wenn man gehässig wäre. Ah ja, das war Zeit.
Aber da waren in der Zeit Reisen innerhalb des Ostblocks nach Ungarn oder sowas. Haben Sie da was unternommen oder war das nicht so?
Ja, da musste man fliegen.
Ja.
Fliegen oder fahren. Mein Bruder war zweimal in Ungarn, in Bulgarien. Sie hat das ausgenutzt.
Ja.
Ja.
Und als Sie dann hier in Deutschland waren und auch so viel Geld hatten und so viel Geld verdient haben, haben Sie da noch irgendwie Reisen unternommen oder hat Sie das nicht so interessiert?
Oh ja. Ich bin zweimal in die Karibik geflogen.
Ah, aha.
Dominikanische Republik. Wunderbar. Ich war fünfmal auf Gran Canaria. Ich war auf Rhodos zweimal. Ich war auf Kreta. Also ich bin immer nach... Ich bin am liebsten geflogen nach Griechenland und nach Spanien. Da bin ich am liebsten geflogen. So richtig schön. Ich habe mir ausgesucht die Inseln und die Inseln von der Nordostseite, wo immer Wind war. Da haben wir nicht so geschmort. So war das.
Sie hatten berichtet von Ihrem Sohn, der verstorben ist. Wie sieht das aus? Ihre Tochter lebt ja noch. Und mit den anderen Angehörigen, Ihr Bruder, Ihre Frau?
Ich meine, die Brüder und die Frau von meiner Frau.
Ja, Ihre Frau meine ich jetzt erstmal.
Niemand mehr da.
Niemand mehr da.
Also, der Bruder von meiner Frau, der Willi, der ist schon lange gestorben, die Frau von ihm auch.
Ja.
Ja, und die waren auch ein bisschen älter. Und ein Bruder hat gewohnt in der DDR, in Frankfurt an der Oder. Der Heinz waren wir auch zu besuchen. Der Heinz war so weit auseinander von meiner Frau, dass, wie soll ich sagen, er war schon beim deutschen Militär. In Murmansk, oben im Norden, ja, also beim Militär. Und sie ist erst geboren, ne? Naja, jedenfalls, dort waren eigentlich fünf Kinder. Der eine ist gestorben bei der Geburt. Aber so alle vier, die haben gelebt. Ja, der Peter, der Sohn vom Schwager aus der DDR, der wohnt immer noch in Frankfurt-Oder, so.
Aber den letzten Kontakt haben Sie letztendlich dann zu Ihrer Tochter? Oder gibt es noch andere Verwandte?
Also, wir telefonieren uns
ja
miteinander, mit dem Peter. Wir haben uns auch ein bisschen befreundet. Ich war bei ihm, er war bei mir in Polen. Ja, das war eine schöne Zeit.
Auch wenn es jetzt ein bisschen sprunghaft ist, gerade eben als Sie die Security genannt haben, ich habe mich schon immer interessiert, was machen die Security-Fahrer? Sitzen die einfach nur, fahren das Geld herum oder was waren so Ihre Aufgaben?
Also, das kommt drauf an. Es war so, der Security von Kette, das war eine Firma, die war so ziemlich breit aufgestellt.
Ja, die gibt es ja heute, glaube ich, noch. Ne?
Ja, ich glaube. Und ich habe gelesen mal in der Zeitung, die brauchen Security-Personal. Und da war mir peinlich, dass meine Frau schon arbeitet und ich noch nicht. Und da bin ich gegangen und da haben sie mich angenommen. Und da war ich in der Messe Essen angestellt. Und das meiste war Nachtschicht am Tor 1. Und das war meistens 12 Stunden von 18 bis 6 früh. Da habe ich dort gesessen, ja.
Und Tor 1 war?
Ich weiß nicht, ob Sie das dort kennen. Jedenfalls jetzt ist Tor 1, das früher mal Tor 3 war. Jetzt ist so, Tor 1 war, wenn man an der Messe entlang gegangen ist, an dem Zaun, ja?
Ja.
Und man ging vom Osten nach Süden. Und in Süden war das Haus von Kette. Da war das so ungefähr in der Mitte. Das war der Einfahrt, der Haupteinfahrt.
Ja.
Ne? So, und da die ganzen Autos sind rein und raus.
Aha. Sie haben aber berichtet, Ihre letzte Wohnung in der Schapaustraße, die hätte Ihnen deutlich besser gefallen.
Auf jeden Fall. Das ist derselbe Verein. Die Wohnung war schön. Da waren zwei Zimmer Küche. Die Küche, das war eine Einbauküche. Ne? Aber so war alles okay. Bloß, wie gesagt, 31 Stufen. Für mich nicht erreichbar. Ah, so ist das im
Leben. Dann nützt die beste Wohnung nichts, ne?
Moment mal, jetzt habe ich was verwechselt. Also, Sie haben gefragt um die Wohnung, wo ich zuletzt gewohnt habe.
Ach, das war die Wohnung davor mit den 31 Stufen?
Ja, das war die Wohnung davor.
Ja.
Und die hat mir sehr gut gefallen. Wir waren dort jetzt in dieser Woche mit der Gisela. Die hat mich das hingeschoben mit dem Porsche. Und dort habe ich noch meine Möbel und so verschiedene Sachen. Jedenfalls, das hat mir richtig gefallen. Das kennt sich ja wohl. Ich habe dort über 900 Euro bezahlt, Warenwitte, Miete, mit allem.
Ja.
Aber es war kein Service. Wenn ich jetzt umsteigen musste vom Stuhl ins Bett und so, war kein Service. Sonst wäre ich dort nicht ausgezogen.
Ja, einmal ist es natürlich, das sind die eigenen vier Wände, ne, die man selber gestaltet. Und hier ist irgendwie jedes Zimmer gleich und naja.
Ja.
Und auch natürlich beengt, alles auf einem Raum, ne, Bett, Fernseher. Aber gab es da auch Möglichkeiten, dass Sie zum Beispiel abends länger Fernsehen gucken konnten? Oder also war man da auch sonst ein bisschen freier? Oder was war das besonders Schöne daran?
Also, dass ich eine eigene Wohnung hatte.
Ja.
Und und dass alles okay war. Ich habe durchs Fenster geguckt, auf die Auffahrt, die zu unserem Haus ging. Ich wusste, wer reinkam, wer rausging.
Ja.
War gut. Meine Tochter, als die kam, da habe ich sie immer gesehen und beim Rausgehen auch.
Ja.
Also, das waren schöne Zeiten. Ja. Wäre dort der Service gewesen, wäre ich dort im Leben nicht ausgezogen.
Jetzt würde ich gerne noch wissen, gerade in dieser letzten Zeit, was haben Sie so in Ihrer Freizeit am liebsten gemacht? Musik haben Sie schon erzählt, dass Sie gerne Musik gehört haben.
Schallplatten, CDs.
Ja.
Und habe ich gerne gemacht. Ich hatte auch früher mal ein schönes Studio mit allem drum und dran. Naja, die Lautsprecher sind auseinandergefallen. Aber das ist ja nicht das Schlimmste. Kann man neu kaufen. Jedenfalls, ich hatte das schön.
Jetzt habe ich richtig verstanden. Studio zum Aufnehmen oder zum Hören von der Musik?
Das heißt Studio. Vielleicht ist das übertrieben. Ne? Ich hatte CDs, ich hatte VHF, diese Tonbände, die Videokassetten, alles gefilmt unterwegs und so.
Ja. Ja, also da konnte man richtig schön Musik hören, gucken, Filme gucken und alles. Also.
Haben wir auch gemacht. Aha. Mein Schwager aus Korschenbräu, der kam öfter mal bei mir mit seiner Frau. Und das war auch komisch. Seine Frau war meine Cousine. Von der Verstorbenen die Schwester. So, da war die Magda und der Hans. Und da haben wir uns besucht gegenseitig, gefeiert. Ja. Der lebt noch und der hat auch Probleme mit den Beinen. Die geht aber noch. Das Schlimmste kann er noch machen. Und er fährt mit dem Fahrrad überall. Naja.
Welche Musik, haben Sie auch schon gesagt, so Schlager der 50er Jahre? Ne?
Schlager, aber auch die jetzigen.
Ja.
Also ich habe eine ganze Menge die Schellackplatten, die groß. Ja, ja. Ja, also ich mache das mal so. Man hat Sachen gemacht, die nicht erlaubt waren. Man durfte einfach nicht Schallplatten ausleihen, überspielen.
Ja, ja, ja.
Und dann hier irgendwo mit einem Vergnügen verbinden und so.
Ja.
Das war verboten. Wir aber in Polen hatten keine anderen Möglichkeiten. Wir hatten irgendwelche Bekannte, die aus dem Reich Platten bekommen. Und da haben wir sie mir ausgeliehen und abgespielt aufs Band. Ja, und da hatten wir gute Musik. Das war nicht legal, ich weiß. Aber wir hatten keine andere Möglichkeit.
Ja, ja. Aber das war ja so grenzwertig. Also da wurde ja auch hier viel gemacht, dass junge Leute, die kein Geld hatten, haben sich das auch überspielt und auch hier nicht legal.
Ja, natürlich. Ja.
Ja. Können Sie denn noch ein, zwei Namen nennen, so Musiker, Musikerinnen, die Ihnen besonders gut gefallen haben?
Oh mein Gott. Katharina Lorenz.
Ja.
Paul Kuhn.
Ah ja. Aha.
Ach mein Gott, man kommt jetzt nicht so drauf.
Ja.
Aber ich habe so viele Bekannte gehabt.
Aber diese so drei Namen, ich frage ein bisschen auch, weil heutzutage kann man mit so Programmen auf dem Handy und sowas, kann man alle mögliche Musik sich anhören. Ganz anders als früher, wo man das überspielen musste. Heute brauchen Sie 5 Minuten und dann können Sie Katharina Valente, das gesamte Werk, alle Platten haben Sie auf dem Handy und können die hören.
Ne? Das hat mir meine Tochter vorgespielt.
Und deswegen frage ich so ein bisschen, dann könnte man mal sagen, irgendwann mal nachmittags, wenn Sie hier sitzen und Sie haben noch Ihren Plattenspieler noch nicht hier, dann könnte ich mein Handy vorbeibringen und sagen, so, jetzt hier Katharina Valente, wenn Sie möchten, hören. Ne? Und deswegen frage ich ein bisschen, dass ich ein paar Namen höre. Paul Kuhn, Katharina Valente.
Wenn mich das interessiert, da kann die Tochter mir den ganzen praktisch Platt mitbringen.
Ja.
Und da können Sie ansehen, was das für Titel drin ist. Das ist ein ganzes Vermögen.
Neben der Musik, hatten Sie sonst noch irgendwelche Hobbys, irgendwas, was Sie gerne gemacht haben?
Wissen Sie, ich habe früher mal fotografiert. Alles noch in Schwarz-Weiß. An die farbige Fotografie habe ich nicht in Iran gemacht.
Ja.
Jedenfalls, ich habe fotografiert, entwickelt, vergrößert, alles alleine gemacht. Und wenn sie das nächste Mal da sind, meine Tochter hat eine ganze Menge von Bilder von uns, von mir zu Hause. Und die wird sie hier aufhängen. Ich habe so, von der einen Seite sind meine Familie, von der anderen Seite sind Verwandte. Und ich habe so eine Sekretärin. Und auf dem Sekretärin sind, weiß ich, 30 oder 40 Bilder von allen Verstorbenen.
Ja, ja.
Das kommt hier auch noch.
Also ich merke schon, Ihre Tochter bemüht sich auch, dieses Zimmer hier ein bisschen wohnlicher zu machen, dass Sie sich ein bisschen wohler fühlen.
Ja, da sind wir gerade dran.
Sonst frage ich zum Abschluss der Gespräche immer gerne nach einem Wunsch. Eigentlich hatten Sie mir den Wunsch, ja schon erzählt, wir haben den Zeppelin da fliegen sehen und Sie meinten, da würde ich gerne nochmal mitfliegen.
Ja, naja, man sieht jetzt nicht mehr so gut. Aber ja, mit dem Zeppelin, warum nicht?
Würde Ihnen denn sonst noch irgendein Wunsch einfallen, wenn, egal ob realistisch oder nicht?
Dass ich wieder laufen kann. Das ist das Wichtigste.
Gut, jetzt gleich geht's erstmal in den Rollstuhl, denke ich, ne? Mit der Aufstehhilfe halt im Moment noch.
Ja.
Und ich muss mal langsam das Feld räumen, meinen Kram zusammenpacken, dass die Kollegen sie rausholen können zum Mittagessen. Einstweilen bedanke ich mich vielmals für das Gespräch.
Gern geschehen.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Feedback wäre in jedem Fall möglich auf ruhrtal.letzcast.fm, alles klein geschrieben. Und das würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal wieder reinhört. Bis dann.